Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wochenspots. Das ist der wöchentliche Podcast des Versicherungsmonitors und hier sprechen wir immer über aktuelle Themen und Trends der Branche. Mein Name ist Katrin Berkenkopf, ich bin Redakteurin des Versicherungsmonitors und spreche heute mit unserer Chefredakteurin Friederike Krieger. Hallo Frieda.
Hallo Katrin.
Während du dieser Tage auf dem Weg warst zur BaFin, zur Finanzaufsicht, zu deren jährlicher Pressekonferenz, habe ich mir die von ihnen verteilte Pressemitteilung durchgelesen und dachte nur so, oh, es geht wenig um Versicherungen. Es wurde zwar recht politisch, was ich ganz interessant fand, so Europa-Regulierung, wie muss man sich da positionieren, aber Versicherungen, ich glaube, das Wort kam einmal vor, aber die Versicherungschefaufseherin Julia Wiens durfte nicht zitiert werden, offenbar. Wie war es dann vor Ort?
Also ich muss sagen, diese Pressekonferenz, die ist immer eine Veranstaltung, die halt sehr auf Herrn Branson fokussiert ist.
Wo er also Mark Branson, der Chef der BaFin.
Genau. Ja, und in diesem Jahr waren halt vor allem Bankenthemen im Vordergrund. Es ging halt auch um die diversen Kursschwankungen, die wir gesehen haben, hier nach Trumps Ankündigung mit den Zöllen und wieder zurück. Und ja, dass die Banken und Versicherer eigentlich ganz gut durch diese Kursschwankungen gekommen sind und dass er auch durchaus Potenzial sieht, dass die europäische Finanzindustrie gestärkt aus dieser ganzen Krise hervorgeht. Aber es gab natürlich auch Warnung, dass es mit diesen Kursschwankungen vielleicht noch nicht vorbei ist und da auch nochmal was kommen kann, was dann auch vielleicht irgendwie über den Umweg, dass das Unternehmen trifft, denen es dann schlecht geht, auch die Banken treffen kann. Da gab es eigentlich nochmal den Appell, dass die Unternehmen an ihrer Resilienz arbeiten sollen, vorsichtig sein sollen. Und dann kam nochmal das Thema, was im letzten Jahr auch schon sehr prominent war, Bürokratieabbau bzw. schlankere Regulierung noch aufs Tablett. Wo Herr Branson auch sagte, wir brauchen weniger Komplexität und mehr Proportionalität. Aber von solchen Aufsichtssystemen wie Solvency II will man jetzt nicht abrücken. Irgendwie. Also Europa muss da schon stark bleiben und Stringenz zeigen, egal was da in den USA passiert.
Zum Thema Bürokratieabbau passt dann ja eigentlich diese Nachricht, die jetzt kurz nach dieser Jahrespressekonferenz verbreitet wurde, dass es kleine Erneuerungen gibt in drei Rundschreiben zum Versicherungsaufsichtsgesetz, dass nämlich Geschäftsführer, Vorstände und Aufsichtsräte bei ihrer Wiederbestellung das nicht melden müssen. Quasi ein bürokratischer Schritt weniger. Aber wie passt das zusammen mit dem Appell oder mit der Warnung, die er ja offenbar auch ausgesprochen hat, dass einige gerade kleinere Unternehmen einfach zu abhängig von den Führungskräften sind und wenn die versagen, ist halt das Unternehmen am Ende.
Ja, das widerspricht sich jetzt nicht unbedingt. Also die Warnung von Branson bezog sich halt ziemlich neutral auf kleinere Banken, Versicherer und Fondsgesellschaften, die in Schieflagen geraten sind, dass es weniger dem Umfeld geschuldet ist, sondern auch einfach oft Managementversagen war, dass die halt Risiken eingegangen sind und sich einfach verzettelt haben, was sie nicht hätten machen dürfen. Risiken, die sie halt nicht wirklich überblickt haben und dass das halt auch an einigen charismatischen Führungspersönlichkeiten hing, wo auch Aufsichtsräte nicht gut genug durchgegriffen haben. Das ging, glaube ich, eher noch so auch an die Adresse von den Genossenschaftsbanken. Da gab es ja einige Volksbanken, die da auch sich einfach spekuliert hatten und da große Abschreibungen leisten mussten. Ich glaube, das war eher so an die Banken gerichtet, aber auch nicht nur. Also ich hatte dann auch nochmal explizit nachgefragt, ob das sich auch auf Element bezieht. Das war ja die Insolvenz, die wir jetzt im Versicherungsbereich gesehen hatten. Da hatte Frau Wiens einfach nur nochmal betont, nur nochmal erklärt, wie das alles gekommen ist, dass halt ein Rückversicherungsvertrag kurzfristig weggebrochen ist. Sagt er dann aber auch nochmal, dass es ja Aufgabe des Vorstands ist, dafür zu sorgen, dass der Rückversicherungsschutz da ist und umfangreich ist.
Das mit den Genossenschaftsbanken haben wir ja allerorten auch mitbekommen. Gab es denn da auch Bezüge zu Versicherern?
Bei der Veranstaltung nicht direkt, aber die BaFin hat ja schon mehrmals deutlich gemacht, dass es sich schon so ein bisschen Sorgen macht um die Private Credit und Private Debt Investments der Versicherer. Speziell darum, ob die Risiken auch wirklich verstehen, die sie da eingehen. Insgesamt sind die Quoten von diesen Investments nicht so hoch, aber einzelne Versicherer oder Pensionskassen haben da irgendwie schon 70-80% investiert. Deswegen schaut sich die BaFin da jetzt auch irgendwie, ich glaube, sie hatten gesagt, so 30-40 Unternehmen an, ob die das da auch alles wirklich im Griff haben. Also die Sorge, ob die Risiken alle verstanden und vernünftig gemanagt sind, die stellt sich die BaFin natürlich auch bei Versicherern, auch wenn es jetzt vielleicht bei Banken erstmal virulenter geworden ist in letzter Zeit.
Element war ja ein White-Label-Anbieter, das heißt, man hat nirgendwo seinen Vertrag bei der Element-Versicherung abgeschlossen, sondern eben bei anderen Anbietern und der Risikoträger war aber Element. Und es hat sich dann ja herausgestellt, dass vielen Kunden das nicht klar war und man deshalb auch eine Zeit brauchte, um die Betroffenen überhaupt zu erreichen. Deshalb hat die BaFin ja kürzlich auch nochmal aufgeklärt über White-Label-Policen und wo man solche Infos überhaupt finden kann. Siehst du das so, dass das auch ein bisschen so ein Eingeständnis war, da muss mehr gemacht werden? Weil sie haben dann ja darauf hingewiesen, wo man es findet. Ne? Also im Kleingedruckten halt im Antrag, auf dem Versicherungsschein, in den Versicherungsbedingungen, was eben genau das ist, wo der durchschnittliche Versicherungskunde, der dann vielleicht irgendwie eine Haftpflichtversicherung für ein paar Euro abschließt, nicht hinguckt und davon deshalb halt nichts wusste.
Ja, das ist natürlich schon ein Problem. Es wurden ja dann auch alle Kunden informiert bei Element, weil ja mit der Insolvenz endeten ja die meisten Policen nach einem Monat und die Kunden mussten ja auch informiert werden, dass sie halt auch beim Insolvenzverwalter noch Ansprüche stellen können. Da wird der eine oder andere natürlich auch total irritiert sein, wenn er einen Brief dann kriegt und es um Element geht, obwohl er irgendwie bei einem Partner abgeschlossen hat und nur diesen im Hinterkopf hat. Aber ja, so ist die Natur dieser White-Label-Produkte, dass halt der eigentliche Risikoträger in den Hintergrund rückt. Das ist natürlich dann nicht optimal, wenn es zur Insolvenz kommt, aber wenn es halt in den Versicherungsbedingungen alles korrekt vermerkt ist, ist es auch, glaube ich, kein Verstoß irgendwie. Dann hat man das jetzt nicht böswitzig verschwiegen. Es stand ja da, aber es guckt halt keiner rein. Es ist schon genau ein Problem, wenn es halt zu einer Insolvenz kommt.
Also ich finde ja das Konzept von White Label auch grundsätzlich ganz sinnvoll, weil sich eben auch kleinere Anbieter dadurch zusätzliche Produkte leisten können, die sie im eigenen Haus irgendwie so schnell gar nicht bauen und anbieten können und greifen dann halt auf solche Sachen zurück. Aber als es damals kam, habe ich sofort gedacht, oh, wenn ich jetzt in meinem Freundeskreis erzählen würde, ne, hier Element und White Label, es wüsste überhaupt niemand, wovon ich rede. Und ja, ich hätte jetzt schon gedacht, dass einfach der Partner dann mehr auch in der Verantwortung ist, wenn er sich auf solche Anbieter verlässt, das dann zu regeln. Jetzt ist ja wahrscheinlich der Schadenfall bei solchen Sachversicherungen oder die ausstehenden Schäden, die noch geregelt werden müssen nach der Insolvenz, nicht so hoch, dass es da größere Probleme gibt. Offensichtlich sind sie ja immerhin darauf aufmerksam geworden, dadurch, dass sie jetzt nochmal aufklären als BaFin, dass da Probleme entstehen können. Ne? Aber darauf sind sie jetzt auch wahrscheinlich bei der PK nicht mehr eingegangen. Ne?
Nee, das war jetzt da kein großes Thema mehr.
Und du hast nämlich auch gesagt, man konnte eh nicht so viele Fragen stellen, wie man eigentlich gerne stellen würde als Journalistin.
Ja, das ist immer bei der Jahrespressekonferenz sehr begrenzt. Also die erste halbe Stunde redet halt Herr Branson und dann hat man ja vielleicht noch so eine Stunde für Fragen und bei der Vielzahl an Journalisten mit 3/4 Bankenjournalisten mindestens eigentlich über, ich würde eher sagen 90%, ist das dann auch schwer, da halt bei Versicherungen noch ins Detail zu gehen. Das ist dann halt wesentlich besser bei der Versicherungsaufsichtskonferenz, wo es halt wirklich nur ums Thema geht und wo man da halt auch ein bisschen in die Details gehen kann.
Dabei sind ja gerade bei der Versicherungsaufsicht in letzter Zeit auch spannende Sachen passiert. Ne? Frau Wiens hat sich ja seit ihrem Amtsantritt schon einiges auch in Gang gebracht, würde ich sagen. Zum Beispiel hat sie jetzt neulich nochmal Druck gemacht beim Thema Schadenregulierung. Da gab es ja diese unglaublichen Rückstände, wo nicht zuletzt der Kfz-Marktführer Hugo Coburg letztes Jahr auch in ganz negative Schlagzeilen geraten war, wo sie jetzt klargestellt hat, also ich finde, in 4 Wochen muss das grundsätzlich durch sein.
Ja, das sieht man auch im Jahresbericht der BaFin, da hatte ich vorhin nochmal reingeschaut. Es gibt ja auch Beschwerden, die nicht beim Ombudsmann landen, sondern direkt bei der BaFin. Und dass es da halt auch einen Anstieg gab und der ist halt begründet beim Thema Schadenregulierung, Kfz, aber auch private Krankenversicherung, halt Leute, die ihre Arztrechnungen dann da erst mit Verzögerung bezahlt bekommen.
Ja, und wir wissen, wie viel Geld das sein kann. Also wenn ich darauf dann monatelang warten muss, beziehungsweise am besten noch immer hinterherrennen, ist halt schwierig. Ne?
Ja, aber Frau Wiens hat sich nicht so in die Karten gucken lassen. Es war ja schon angesagt, dieses Thema Wohlverhaltensaufsicht, dass sich die BaFin halt genau den Kundennutzen der Policen anguckt. Das hat sie ja im Lebensbereich schon sehr intensiv gemacht, jetzt was die Kosten angeht. Ist jetzt zu dem Thema hohe Stornoquoten übergegangen und guckt sich da jetzt auch noch 4 Versicherer an. Und Frau Wiens hat ja auch angekündigt, dass sie da auch auf den Schadenunfallbereich gucken will und auch auf die privaten Krankenversicherer, ob die Policen ausreichend Kundennutzen stiften, ob das alles passt. Wie es da jetzt weitergeht, was wir dieses Jahr dann noch erwarten können, da ist eher noch vage geblieben, dass sie da halt verschiedene Sachen diskutieren. Und ja, da müssen wir uns wohl überraschen lassen, was da noch kommt.
Ja, überrascht waren wir ja auch letztens noch, erinnere ich mich, als diese Nachricht aufkam, 1 Million Euro Geldbuße von der BaFin für die Talangs. Aber das war ja eher aus unserer Sicht so eine bisschen lustige Nachricht.
Na, ich glaube, lustig ist es für die Talangs nicht wirklich, die Million. Es ist halt blöd gelaufen. Es war halt einfach so ein kleiner Formalverstoß.
Genau, irgendeinen Finanzbericht haben die zwar veröffentlicht und haben aber nicht Bescheid gesagt, gleichzeitig noch, wo der zu finden ist. Also es war wirklich quasi so ein Unterpunkt, den sie da nicht erfüllt hatten.
Ja, sie haben alles veröffentlicht, nur der Hinweis, sie müssen im Vorfeld veröffentlichen, wo und wann sie das veröffentlichen, der hat halt gefehlt. Wenn man gesucht hat, hat man ihn schon gefunden, aber dieser Hinweis fehlte. Und weil das halt alles umsatzabhängig ist, ist diese Geldbuße mit 1 Million ziemlich exorbitant ausgefallen im Vergleich zu dem Verstoß irgendwie. Es war halt einfach eine blöde Nachlässigkeit.
Ich musste da auch direkt dran denken, dass irgendeine Frau oder irgendein Mann dafür ja dann tatsächlich verantwortlich sein werden und wie die sich jetzt fühlen, dass sie da in der Situation vergessen haben, auf den Knopf zu drücken, um diese E-Mail oder diese Webseiteninfo dann da freizuschalten.
So, das wird es ein D&O schaden.
Wahrscheinlich ist das gar keine führende Position, die da irgendwie, also die führende Position hätte es bemerken sollen wahrscheinlich, aber...
Ja, da weiß ich auch nicht, wie da die Verantwortlichkeiten sind. Manchmal beauftragen Versicherer damit auch einfach Dienstleister, die diese ganzen Sachen erledigen.
Ja, stimmt. Also wir erwarten jetzt, dass sowas bei der Talanx nicht mehr so schnell vorkommt. Da wird jetzt wahrscheinlich alles doppelt und dreifach gecheckt. Du hast ja schon am Anfang gesagt, es ging viel um die Regulierung und das habe ich ja auch aus dieser Pressemitteilung schon rausgelesen. Er hat das so im europäischen Kontext eingeordnet und was war da für dich das Spannendste dran?
Na, ich fand es schon interessant, dass er halt gesagt hat, die BaFin muss bei sich selbst gucken, was sie an Regulierung, auf was sie verzichten kann, muss aber auch den nationalen Gesetzgeber und den europäischen ansprechen und auch noch diese Einstellung, dass man jetzt nicht alles komplett umsetzen muss, was die europäischen Aufseher vorgeben, zumindest wenn man da Spielräume hat. Da gibt es ja gewisse Leitlinien, da hat man ein bisschen Spielräume. Das ging jetzt vor allem um was von der Bankenaufsicht kam, von der EBA. Die hatten da noch ESG-Leitlinien rausgegeben. Da ist die BaFin halt der Meinung, dass das für kleinere Banken halt zu umfangreich ist und will das halt in diesem Bereich nicht so stark umsetzen. Und dann hatten die noch was zur Finanzsanktionen. Ich glaube, da ging es auch um irgendein Echtzeitmonitoring und da meint die BaFin auch, dass das halt auch in Deutschland schon geregelt ist und dass man das nicht doppelt machen muss. Das waren halt so Sachen, da waren halt so ein bisschen Widerworte zur europäischen Ebene zu erkennen.
Ja, das ist spannend, dass er das so öffentlich sagt und die Unternehmen werden sich sicherlich freuen, wenn es wirklich mal etwas gibt, was man Bürokratieabbau tatsächlich nennen kann. Ich danke dir für diese spannenden Einblicke und verabschiede mich bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.